together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und mir gegenüber sitzt die Brenda. Hallo.
Hallo.
Wir sind wieder zurück in unseren alten Gefilden, nämlich bei dir zu Hause.
Ja.
Ich finde das sehr schön.
Es ist irgendwie echter, oder?
Ja, das stimmt. Es geht irgendwie gleich viel leichter. Unser Gast ist heute jemand, auf den wir uns schon sehr, sehr gefreut haben, weil wir dich schon ganz, ganz lange auf unserer Liste haben. Und zwar ist unser Gast heute der Willi. Hallo, Willi.
Ja, hallo. Es freut mich, einmal hier sein zu dürfen als reicher Gast und schau mal, wie das jetzt so verläuft. Ich bin sehr gespannt.
Ich bin auch schon sehr gespannt. Ich glaube, es ist voll super. Damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Der Willi ist 39 und Friedhofsgärtner. Und das ist, finde ich, eine gute Überleitung zum Thema, das jetzt die Brenda erklären wird.
Wir haben uns das Thema überlegt. Am Zentralfriedhof ist Stimmung, wie es erlebt auch noch nicht war, zwischen letzter Ruhestätte, Erinnerungsort und Arbeitsstätte. Wie geht man mit Trauer anderer um und wie verändert es das eigene Leben?
Okay, also sehr spannend.
Ja, weil ich meine, so haben wir dich hier kennengelernt. Wir haben dich kennengelernt mit, du bist Friedhofsgärtner und du wohnst doch am Friedhof, also ja, dein Friedhof eigentlich. Und irgendwie war das so die erste Geschichte, die wir mit dir geteilt haben.
Ja, also es ist mittlerweile arbeite ich schon 22 Jahre am Friedhof und wohne schon fast 8 Jahre dort. für mich ist das schon normal. Es ist halt jetzt nicht mehr ganz so einfach, über das zu erzählen, weil, wie gesagt, für mich ist das Normalität. Man gewöhnt sich dran. Man bemüht sich im Großen und Ganzen keinen Unterschied zu sehen, ob ich jetzt da am Friedhof arbeite oder woanders. Es gibt halt natürlich immer wieder ein paar Sachen, die was halt bedingt dadurch, dass man halt auf dem Friedhof arbeitet und doch immer wieder mit Trauernden zu tun hat. Ob das jetzt der aktuelle Sterbefall war oder ganz einfach zu einem Gedenktag, wie der Friedhofsbesucher am Friedhof sind, stellt man sein Verhalten halt ein bisschen um. Also bevor man jetzt mit den Kollegen amüsant redet und am Witz reißt, schaut man einmal so kurz automatisch schon, passiert das auf, ob eh niemanden das jetzt stören könnte in der Umgebung oder wenn man im Büro sitzt und sich mit den Kollegen unterhaltet und es wird manchmal lustiger, wenn man dazu etwas, was man am Wochenende gemacht hat, ist auch immer irgendwie automatisch der Blick Richtung Eingangstüre gerichtet, ob ich jetzt da vielleicht da ein Friedhofsbesuch oder ein Kunde oder Kundin zu uns hereinkommt. Also an das gewöhnt man sich, das hat man schnell heraus und dann ist das in einem drinnen.
Ich bin schon so gespannt.
Ich bin auch schon gespannt. Ich habe schon Fragen, aber ja. wir fangen wie immer an mit den Questions to go zum Einstimmen.
Genau.
Und wir haben uns gedacht, wir machen für dich extra viele, nämlich Sachen, die wir schon immer von dir wissen wollten.
Ja, okay. Dann bin ich schon mal da.
Und die Christiane fängt an. Okay.
Bist du bereit?
Ja.
Okay. Süß oder salzig?
Salzig.
Samstag oder Sonntag?
Samstag.
Badewanne oder Dusche?
Badewanne.
Anrufen oder Nachricht schreiben?
Anlassbezogen.
Logik oder Bauchgefühl?
Leider Gottes Bauchgefühl, obwohl es hin und wieder die Logik sein sollte.
Welche futuristische Sache aus einem Science-Fiction-Film sollte bereits existieren?
Vieles, weil ich schaue gerade diese ganzen Sci-Fi-Serien und Filme sehr gerne an. Dieses Gerät aus Star Trek, wo es Essen und Getränke repliziert.
Oh gut.
Was ist eine Sache, die deinen Tag sofort besser macht?
Da gibt's viele, viele. Das kann ich jetzt gar nicht so sagen, das spüre ich dann ganz einfach. Aber das sind nicht große Dinge, müssen nicht große Dinge sein.
Wer ist die erste Person, die du anrufst, wenn etwas Tolles passiert?
Kommt auch darauf an, was Tolles mir passiert ist.
Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre es?
Ein stählernen Körper.
Wie kann man dir eine Freude bereiten?
Mit einer Überraschung.
Als Kind wollte ich werden?
Archäologe. Großer Indiana Jones Film gewesen.
Wenn du einen Tag Bürgermeister wärst, welche drei Dinge würdest du sofort ändern?
Wo ich mich sicher einsetzen werde, das war sicher gleich mal das Erste, war alles rund um Kinderbetreuung, Öffnungszeiten der Schulen, Kindergärten, alles da, dass das wirklich der heutigen Zeit angepasst ist. Die Zeiten, wo man arbeitstätig ist, haben sich in den letzten Jahren stark geändert, aber ich finde diese Kinderbetreuungsöffnungszeiten, Kindergarten oder auch wenn die Schulen öffnen, das ist so starr und unverändert geblieben. Also das war sicher eins von den ersten Sachen, was ich mich annehmen würde. Da gibt es viele Dinge, da jetzt weitere auszuwählen. Ja, als Gärtner natürlich würde ich für immer grün sorgen. Und das müsste man jetzt genau anschauen, weil ich jetzt nicht ganz Wien so im Detail bis ins kleinste Winkel kennt, aber so für so Sportstätten würde ich mich schon, glaube ich, auch einsetzen. Sport- und Freizeitgestaltung.
Morgenmensch oder Nachteule?
Nachteule.
Wenn du dich für 20 Minuten anrufen könntest, als du 15 warst, was würdest du dir sagen?
Ich weiß nicht, ob ich mit 20 Minuten auskommen würde.
Du kriegst nur 20 Minuten.
Ja, es gibt sicherlich. Es ist schwierig. Also ich glaube, ich könnte da 20 Stunden mit mir telefonieren, um mich darauf hinzuweisen auf manche Sachen. Naja, ich glaube, dass es gar nicht so viel ist, weil alles, was im Laufe meines Lebens, was so vorgefallen ist oder was ich mich oft entschieden habe, das hat mich schlussendlich zu dem Menschen gemacht, der was ich jetzt bin. Und momentan, ja, bin ich recht zufrieden mit mir selber.
Was ist das Beste, das dir diese Woche passiert ist?
Bei Milch und Zucker eingeladen zu sein.
Danke sagen möchte ich.
Ich bin für vieles dankbar. Ich bin dankbar für meine Familie, für meine Eltern, für meine Geschwister, dass sie da sind, wann es braucht. Das an jeden Freund, an jede Freundin, die was da ist und mich fragt, wie es mir geht. Weil es ist was Schönes, dass jemand da ist, der was an einen denkt. Ich bin dankbar, dass ich einen guten Job habe, dass ich gesund bin, dass meine Kinder gesund sind, meine Familie gesund ist. Alle Menschen, was mir wichtig sind, ja, dass es denen gut geht, für das bin ich dankbar.
Questions to go gemeistert. Ich habe mir zwischendurch überlegt, ob ich sagen könnte, welche Antwort du gibst. Ich hätte es oft nicht richtig gehabt, glaube ich.
Nein, ich auch nicht.
Ja, so viel Tiefgrund steckt in mir drin.
Deswegen machen wir gleich weiter, damit wir diese Tiefgründigkeit behalten. Und zwar mit unserer ersten Frage. Und zwar lautet die, wenn du mit einer Person deiner Wahl Kaffee trinken könntest, wer wäre das, warum und wo?
Durchs Nachdenken wird es ein bisschen sentimental. Ich glaube, das wäre als kleiner Junge oft bei meiner Großmutter war und die mittlerweile auch schon sehr, sehr lange verstorben ist. Ich glaube, ich würde meine Großmutter nehmen.
Wie alt warst du, wie sie gestorben ist?
17.
Habt ihr schon mal, also nein, ich habe nur gefragt wegen dem Alter, also wo man dann anfängt Kaffee trinken. Also habt ihr das auch früher gemacht oder?
Ja, ich habe einmal einen Kaffee getrunken bei meiner Großmutter, da war ich aber wesentlich jünger, da habe ich bei ihr einmal übernachtet, das war dieser Löskaffee, oder dieser Karo ist ja kein Löskaffee, das ist ja
ein Malzkaffee,
ja, also der war absolut grauslich. Aber ich habe ihn halt getrunken, ich habe ihn unbedingt gewöhnt, weil mich ganz einfach die Dosen damals so fasziniert hat und das Pulver. Und ich habe das nicht so gekannt, ich bin Kaffee aus der Filtermaschine kennt. Also einen Kaffee hat mir die Oma damals gemacht. Ja. Nein, aber ich war als kleiner Bub. Sie hat auch 5 Minuten zu Fuß von unserem Haus gewohnt. Also da hat es Tage gegeben, da bin ich 3-4 Mal aufgefahren zu ihr oder gegangen. Und ich war ja 4 Jahre im Internat, wo ich meine Ausbildung genossen habe und bin so jedes zweite, dritte Wochenende nach Hause gekommen. Und da war aber immer, bevor ich wieder gefahren bin, der Besuch bei der Oma. Also das war mir immer wichtig. Auch weil es das wird natürlich ein bisschen aufbessert.
Und wieso ist damit reden mal?
Ach, vieles mit. Das waren so viel, ja, wahrscheinlich so was, was ich so erlebt habe in der Zeit jetzt, also der langen Zeit, wo sie halt nicht mehr ist. Und da ganz einfach ihr zuhören. Der Großvater, den habe ich selber nicht kennt, der ist sehr, sehr, sehr früh gestorben, also 1975 gestorben und sie ist mehr oder weniger waren ihre Kinder alle schon draußen, also sie war eine lange Zeit, hat sie wirklich alleine gewohnt. Sie hat immer irgendwie halt nachher beim Brauch, wenn sie ein bisschen was erzählt. Sie war auch total glücklich, wenn man mal geheim ist und man hat sie nur hingesetzt und hat eine Stunde gemeinsam gefernseht und gar nicht viel geredet. Also.
Hat deine Oma auch so Geschichten gehabt, die sie immer wieder erzählt hat, so die man auch irgendwie im Ohr hat?
Also weiß ich nicht, ob sie jetzt immer wieder so wiederholt irgendwas erzählt hat. Nein, ich glaub, sie hat eigentlich sehr viel erlebt, sie hat sehr viele Geschichten gehabt, dass sie das gar nicht so ausgegangen ist, dass sie zum Wiederholen geheim ist.
Ich meine, ich habe das bei meinem Großvater. Mein Großvater, da hat man schon gewusst, bei gewissen so Schlagwörtern, welche Geschichte danach kommt.
Nein, also das hat es nicht gehabt.
Aber ich finde es spannend, ich glaube, wenn man älter wird, ist es irgendwie schön, die Geschichten seiner Familie irgendwie zu hören. Ich glaube, man schätzt das als Jugendlicher halt nicht so.
Ja, das stimmt auf alle Fälle, sicher. Das ist schon, also, das kann schon sein, weil ich dann 17, 18 Jahre alt war, wie es gestorben ist, dass man so weit noch nicht waren, eben weil es als Jugendlicher, die vielleicht noch nicht so interessiert hat, so die wirklich alten Geschichten. Ich meine, sie hat sehr viele Geschichten erzählt von meinem Vater, was er als ein Kind alles so gemacht hat. Wie er in den Bach reingeflogen ist und die Tante nach ist, als die jüngere Schwester von ihm und laut. Also das schon, aber halt. Da hätte es sicher noch viele gegeben, bevor sie sich so wiederholen hätte können.
Glaubst du, hast irgendwie eine Ähnlichkeit mit ihr?
Also selber beurteilen kann ich das jetzt da nicht. Oder vielleicht bin ich ein bisschen beeinflusst, weil ich komme ja aus einem kleinen Dorf im Burgenland mit 800 Einwohnern. Mein Großvater, wie gesagt, den Mann habe ich nicht gekannt, aber so die Leute im Ort, die was ihn gekannt haben, die haben alle immer so gesagt, ich bin so irgendwie der unter Anführungszeichen der einzige von den Enkelkindern, der was eben so noch.
Von der Einstellung her oder vom Aussehen her?
Also von der Statur her, das schmächtige, schlankere und auch manchmal vom Impulsivsein, weil der war auch sehr impulsiv. Ich habe mich ja gebessert, aber in dieser Zeit auch noch dazu einmal, so war ich auch sehr dezent gesagt, impulsiv.
Was meinst du mit impulsiv?
Naja, dass ich halt, wie soll man das jetzt anders sagen, oder dass ich manchmal so schnell ein bisschen an Jähzorn habe. Also ich erzähle mir halt eins zum Beispiel, wenn ein Großvater die Knädel nicht passt haben, nachher hat er es in die Hand genommen und hat es gleich zurück in die Pfanne gehauen, dass von der Pfanne wieder aussieht, irgendwo an die Mauer geflogen sind. Also so extrem war es jetzt da nicht, aber glaube ich schon, dass ich das auch noch dazu als wie ich da wie genau. Ich habe mich da ein bisschen schon, das hat sich ja geändert in der Zeit, aber was mir die Leute so erzählen und auch in der Familie, was ich so ein bisschen mitkriege, dürfte ich da eher noch einen Großvater kommen.
Und wie ist das zusammengegangen mit im Internat sein? War das dort nicht sehr viel strenger? Also wo man jetzt nicht unbedingt Knödel durch die Gegend hauen kann?
Nein, das waren halt andere. Da hast du halt noch andere Sachen gehabt. Da hast du noch einmal jeden zweiten Tag im Müllraum putzt, wenn du ein bisschen übertrieben das hast, verhalten oder sonst andere Strafen ausgefasst. Aber strenger. Ich habe die 4 Jahre sehr genossen und ich habe das, meine Jugend dort im Internat mit meinen Kollegen und Kolleginnen, die was auch mit mir im Internat waren, muss man sich vorstellen, 200 Jugendliche im Alter von 15 und 20, also das war schon...
Das ist eh ziemlich cool.
Es war schon ziemlich cool. Also am ersten Tag, wie ich aufgeführt worden bin von meinen Eltern, habe ich Rotz und Wasser gerät und nach 3 Tagen habe ich angerufen und habe gesagt, überweist es mir Geld, ich bleibe oben.
Ich meine, Internat hat ja nicht so die beste Marketing-Schiene. Und es ist ja eher, man verbindet Internate nicht mit einem positiven Erlebnis eigentlich.
Ich meine, lauter solche Fräulein Rottenmeiers, die dann dastehen mit so einer Brille und mit so einem Stab, wo es dann kaut wirst. So.
Ja, ich glaube, das ist diese Bilder, die man kriegt also über ein Internat, nicht das ist, wo du irgendwie wo du gern bist am Ende des Tages.
Ja, es hört sich jetzt so streng an mit den ganzen Regeln. Mhm. Ich muss sagen, im letzten Jahr, da waren die meisten meiner Mitschüler waren schon volljährig. Dadurch ich ein Augustkind bin, war ich halt 17. Von der Strenge jetzt her, da war es zum Beispiel so, wir haben jeden Tag um 6 im Internat sein müssen. Und einmal in der Woche haben wir noch, nach der Studierstunde, so hat das geheißen, haben wir dann von 8 bis um 9:30 raus dürfen. Da kann man jetzt sagen, mit 17, 18 Jahren, wie geht es denen Lehrern da oben oder denen Betreuern da oben? Aber das war schon eine strenge, kann man schon sagen, eine strenge Regel, aber es hat uns jetzt nicht so gestört. Man verbringt den Abend halt nachher mit lauter Gleichaltrigen und unternimmt was. Also das hat schon was Schönes auch an sich.
Ich habe da immer so Skikurs. Bilder jetzt vor mir.
Ja, wobei ich bin nie gern auf Skikurs gefahren.
Echt?
Nein. Also Skikurs nicht, Sportwoche war dann schon eher lustig, aber bin ich nie irgendwie gern wirklich gefahren.
Ja, ich weiß nicht, ich denke mal, es muss ja für das Betreuer auch so wahnsinnig schwierig sein in so einer, mit so vielen Jugendlichen, weil du eine Verantwortung hast. Ich meine, das siehst du als Jugendliche selbst nicht. Aber ich glaube so, mit einem Haufen Jugendlicher, die im Internat sind, ich glaube, das ist schon herausfordern. Und da brauchst du wahrscheinlich auch strenge Regeln, weil sonst...
Ich meine, jede Regel kann man ein bisschen ausdehnen. Man darf sich halt noch nicht erwischen lassen.
Ja, aber große Weisheit.
Ich hab eigentlich von klar auf sowas gern gehabt. Ich bin mit 6 Jahren das erste Mal fast einen Monat im Sommer immer auf Feriencamp gefahren. Und das habe ich gemacht bis zum 15. Lebensjahr. Und Skikurse, Sportwochen, das hat mich nicht gestört. Also mir hat das schon immer gefallen.
Und du bist dann Montag bis Freitag im Internat gewesen und dann wieder heim ins Burgenland übers Wochenende?
Also wir haben Schule gehabt bis Samstag um 11. Damals hat es noch Samstag Schule gegeben.
I know you're pain.
Und alle 3 bis 4 Wochen hat es dann ein langes Heimfahrtswochenende gegeben, weil da waren die Schüler waren dort von Vorarlberg bis Burgenland, von ganz Österreich. Da war dann meistens am Sonntag ein zweiter Tag frei, dass man das und am Montag erst um Mittag Unterrichtsbeginn, dass halt die Vorarlberger auch haben können. In den ersten Jahren bin ich jedes zweite Wochenende heimgefahren, selten, dass ich wirklich jedes Wochenende heimgefahren bin. In der vierten nachher, wo nachher schon mache ich mein Auto waren und wo man schon ein bisschen mobiler war, da bin ich dann meistens nur zu den Heimfahrtswochenenden heimgefahren, weil dann sind wir gerne einmal wohin gefahren, auf Salzburg mit oder auf Oberösterreich. Da habe ich dann eine Freundin gehabt aus Oberösterreich, also da sind wir meistens dann auf Oberösterreich gefahren.
Was für ein Internat war das genau? Also, dass wir mal so in medias res gehen. Hier.
Ja, also ganz genau hat es sich gehandelt, dort um die Gartenbaufachschule in Langenlois. Gleich bei der Schule war nur für die Schüler der Gartenbaufachschule war das Internat. Langenlois ist ja die größte Weingemeinde Österreichs. Die Schule haben es gebaut, das am Fuße des Sauberges, das hört sich so super toll an. Nein, aber das ist so ein kleiner Hügel und ganz unten, wo der Hügel beginnt, dort war halt die Schule. Wenn man bei der Schule raus ist und 5 Minuten auf, diesen Sauberg gegangen ist, hat die Kellergasse angefangen, wo praktisch ein Heiriger nach dem anderen war.
Das ist das für ein weirder Schulstandort.
Ja.
Schon praktisch auch.
Ja. Nehmen wir mal einen Haufen Jugendlicher im Alter, wo du schon Wein trinken kannst, und setzen sie in eine Weingegend. Ich finde das eine gute Idee.
Hast du guten Wein kennengelernt?
Naja, also nichts gegen einen burgenländischen Wein. Das liegt wahrscheinlich in den Genen. Ich schätze einmal mit 17, 18 Jahren, weiß nicht, ob der Wein so richtig schmeckt. Man trinkt dann halt, während die anderen auch trinken. Ja. Er wird schon geschmeckt haben.
Also das heißt, wenn du mit 15 dorthin gekommen bist, in die Gartenbauschule, hast du mit 15 dir schon gedacht, ich will Gärtner werden?
Ja, also die Entscheidung habe ich damals in der 4. Hauptschule getroffen. Da habe ich mich dann einmal so ein bisschen umgeschaut, was es halt so gibt. Es war dann schnell mal klar, dass ich keine Lehre machen will, also dass ich will das wirklich jetzt so richtig im Schulbetrieb lernen, und habe mich zuerst eigentlich für Schönbrunn beworben. Das war halt 5-jährig gewesen mit Matura. Da waren aber so viele Bewerber und die haben wirklich nur gesagt, sie nehmen nur 20. Das war eh ganz cool, da habe ich einen Aufnahmetest gehabt, dann bin ich mit meinem Vater hingefahren, habe den Aufnahmetest gemacht, dann bin ich wieder heimgefahren und am nächsten Tag bin ich von der Schule heimgegangen, also kam Kummer, und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ich glaube, mein Bruder war das, bilde ich mir jetzt ein. Ja, der Anruf ist da gewesen vom Aufnahmetest, du hast den nicht geschafft, aber sie haben den Langenlois empfohlen und die Mama hat jetzt den Langenlois angemeldet.
Also es wurde ein bisschen entschieden.
Naja, die Schule war, also der Beruf war klar, und das war eigentlich die einzige Möglichkeit. Mhm. Also es hat, wenn ich den Beruf lernen will und nicht eine Lehre machen will, sondern in Schulgärten will, hat es gegeben in Wien Schönbrunn Langenlois. Und das andere war jetzt schon gewesen in Oberösterreich oder in Kärnten. Also Langenlois war das Naheliegendste.
Und wann war das der Punkt, wo du dich entschieden hast, den Bereich Friedhofsgärtner zu machen?
Das war eigentlich gar nicht geplant, sondern ich bin im Juli damals, war ich fertig mit der Schule und hab dann ziemlich schnell gewusst, dass ich im Ende September zum Bundesheer muss. Die meisten Firmen haben gesagt, ja, mach einmal das Bundesheer und komm nachher zu uns. Und von meiner Ortschaft einer, der hat am Friedhof wirklich Friedhofs- und Ziergärtner gelernt als Lehre. Und das ist ein sehr guter Bekannter von mir gewesen, und der hat halt gesagt, naja, komm mal zu uns am Zentralfriedhof, wir suchen gerade Facharbeiter. Und ich immer denke, naja, vom Bundesheer ein bisschen Geld verdienen, gehe ich halt dorthin, aber alt wäre ich dort nicht. Ja, und so.
22 Jahre später.
22 Jahre später, genau so war es. Das war auch beim Bundesheer so. Am Freitag bei der Firma aufgehört, am Montag beim Bundesheer angefangen und beim Bundesheer Freitag letzter Tag und gleich am Montag drauf.
Wie du den ersten Tag am Friedhof gegangen bist, hast du gedacht, doch schwierig hier? Oder hast du das gar nicht gesehen, dass es irgendwie auch ein schwieriger Ort ist für viele Menschen?
Ich glaube, da muss man der Typ natürlich dafür sein, dass man tagtäglich am Friedhof geht, und das, glaube ich, spürt man gleich am Anfang, weil es hat mir eigentlich überhaupt nichts ausgemacht. Kann sein, dass ich am Anfang einmal nervös war, weil ich jetzt gehe dahinter zu deinem Chef, ich kenne keine Leute dort, außer halt nur den Bekannten, und jetzt da hoffentlich kriege ich deinen Job, und dann ist man ein bisschen überwältigt, wenn man vom Land kommt, und eigentlich, das ist ja vom Friedhof ein ganz anderes Bild da in der Stadt am Zentralfriedhof. Dann hat man mal nur geschaut, dass man eh die Gärtnerei findet, weil die ist ja mitten am Zentralfriedhof. Also das ist ja nicht so einfach, wenn man da noch nie war. Aber es hat mich eigentlich nicht gestört, der Friedhof nie. Es war nie ein schlechter Gedanke oder irgendwie was. Das Einzige, was ein bisschen ist, aber das ist jetzt noch immer. Da gibt es eine eigene Gruppe am Zentralfriedhof, das nennt sich der Babyfriedhof. Da werden ganz, ganz, ganz kleine Kinder oder totgeborene Babys werden da halt beigesetzt, das ist ein eigener Bereich. Das, glaube ich, wird sich aber nie ändern. Da hat man schon ein bisschen eine Traurigkeit in sich. Überhaupt, wenn man dann selber Kinder hat, da denkt man dann schon ein bisschen nach. Aber der Gedanke ist gleich vom ersten Tag oder nach 22 Jahren, wenn ich da vorbeigehe und man das anschaut, das ist gleich bei ihm.
Der Zentralfriedhof ist jetzt für Leute, die ihn nicht kennen, schon ein bisschen anders als ein normaler Friedhof, weil es auch ein bisschen Park ist und Geschichte, viel Geschichte einfach auch ist. Aber glaubst du, siehst du das einfach anders, als zum Beispiel, wenn wir auf einen Friedhof gehen würden, weil das ein bisschen auch aus der Gärtnersicht siehst? Kann man das irgendwie abstellen?
Ja, also wenn man jetzt einen normalen, herkömmlichen Friedhof hernimmt, vielleicht so wie man es auch im ländlichen Bereich kennt, nachher sich hinter, also dann schaue ich jetzt schon mit einem ganz anderen Auge über die ganze Geschichte, wie jemand, der was wirklich jetzt da gezielt zu einem gewissen Datum oder 3-4 Mal im Jahr am Friedhof geht, weil der geht ja eigentlich hin, weil er da jetzt ein Grab besuchen will und irgendeinem Verstorbenen oder einer Verstorbenen gedenken will. Und das ist bei mir schon ganz ein anderes Bild jetzt, weil ich das ganz einfach tagtäglich gewohnt bin.
Obwohl halt der Zentralfriedhof wieder da ein bisschen eine Ausnahme ist, weil, ja, weil er da viele Leute auch hingehen, einfach so, weil es halt wie eine Parkanlage ist.
Ja, ja, also ja, das ist in Wien auch so gedacht, dass die Friedhöfe auch eine Grünfläche und Erholungsraum sein sollen.
Aber ist das bei anderen Friedhöfen auch so? Also ich kann, oder ist das, ja, das St. Marx ist auch ein Friedhof, mhm, wo man so zum Spazieren hingeht, aber größtenteils, wenn man als Simmeringer oder als Simmeringerin sagt, so ja, und dann gehe ich am Zentralfriedhof laufen oder gehe ich zum Zentralfriedhof spazieren oder im Zentralfriedhof spazieren und Marc, schön, da hat jetzt eine Konzert 3 aufgemacht, ist halt schon ein bisschen komisch angeschaut. Okay, bisschen makaber.
Aber ich weiß nicht, ich finde es zum Beispiel, ich bin letztens mit meinem Bus drauf gekommen, dass wir auch immer, überall wo wir sind im Ausland, immer irgendwann am Friedhof enden. Weil es halt schon ein Friedhof auch ein bisschen widerspiegelt die Kultur von einem Land. Und weil du halt auch Geschichten irgendwie siehst dort.
Ja, es kommt halt immer darauf an. Also wenn ich Stotzing aus meiner Heimat, da wird man nicht sehr viel Geschichte sehen. Das sind halt wirklich Familiengräber, die wo es halt wirklich immer, wo jemand da ist, der wo sich kümmert. Und da geht man wirklich am Friedhof jetzt, weil irgendwas zum Tun ist. Im Sommer, weil man jeden Tag gießen muss oder weil man Blumen setzen muss. Aber da werden sicherlich wenig, so wie da jetzt in Wien, dass man sagt, na, heute ist mal langweilig, gehen wir am Friedhof spazieren. Drehen wir Runde, das Wetter ist schön. Oder die ganzen Persönlichkeiten, wo es bekommen sind, Ehrengräber anschauen. Falco ist nach wie vor, solange noch sein Tod, das bestbesuchteste Grab.
Wirklich?
Ja, also.
Ich war auch schon, glaube ich, dreimal.
Also, wenn man jetzt nicht wirklich da jetzt da die Möglichkeit hat, weil man in der Nähe vom Zentralfriedhof wohnt, glaube ich, kommt man nie irgendwo. Also, ich denke mir halt einmal, ein Linzer wird sich nie zusammenbocken, wird sagen, jetzt gehen wir auf Linz das Grab da besuchen. Von irgendjemandem. Mhm. Was in Wien und besonders am Zentralfriedhof ist ja das nicht nur, dass die Einheimischen oder die Österreicher, dort kommen ja busweise kommen es vor. Natürlich sehr viele Asiaten, aber da kommen es aus allen Ländern, aus Ungarn, aus Polen, aus busweise da und planen einen halben Tag Zentralfriedhof.
Sind ja dann mehrheitlich bei den Ehrengräbern, also so, die Mozart zum Beispiel, der ist ja nicht am Zentralfriedhof begraben, da ist einfach nur eine Gedenkstätte dort.
Genau,
oder so.
Nur die Gedenkstätte, ja.
Verkauft ihr das jetzt gerade oder wissen die Leute, dass das eine Gedenkstätte ist?
Nein, das wird, ob sie es jetzt wissen oder nicht, im Fall, es wird schon so, wenn kommuniziert, dass das nur die Gedenkstätte ist. Ja. Von diesen Musikern zum Beispiel, eigentlich der Beethoven die Nummer 1. Da gibt es ja, ob es jetzt Chinesen oder Japaner sind, weiß ich nicht, aber ich glaube, Japaner sind, die haben in der Nähe, so circa 50 Meter weg von Beethoven sein Grab, eine Urnenwand gekauft. Da kann man sich jetzt in Japan verbrennen lassen, einäschern lassen und dann kann ich die Urne auf Wien schicken und mich da in dieser Urnenwand beisetzen lassen. Das heißt, Freunde der Musik oder so irgendwie heißt das, dieser Verein, dass man nachher sagen kann, ich bin neben Beethoven begraben.
Ja, naja.
Sagen kann man es nicht mehr.
Ja, aber ich hoffe,
die Angehörigen können ja sagen.
Das finde ich viel schräger als am Friedhof spazieren gehen.
Wie meine englische Cousine und ihr Mann das letzte Mal da waren, sind wir auch dann am Zentralfriedhof spazieren gefahren, weil Kind hat schlafen müssen im Auto und so. Und da habe ich ja total spannend gefunden, die ganz alten Gräber, also aus dem Ersten Weltkrieg, wo dann draufsteht, irgendwie durch Dolchstoß gestorben oder so. Mhm. So, wo halt so Geschichten, das meine ich mit Geschichten, die dann irgendwie da sind. Weil man sich denkt, das war halt 1914 oder so. Und das ist in Wahrheit gar nicht so lange her.
Da sind wir ja jetzt bei den privaten Gräbern oder Anlagen, da gibt es schon Sachen von früher, die was 100, 120 Jahre alt sind. Irrsinnige Denkmäler, Grabsteine, die was schön sind zum Anschauen. Dann ist es immer wieder ein bisschen lustig, was früher halt alles draufgeschrieben worden ist. Da liegt die Witwe des Hofbäckermeisters und. Also da ist immer genau geschrieben worden, wer da drinnen liegt. Also nicht nur der Name hat da genügt, sondern.
Aber die mache ich besonders gerne, die Gräber. Und welche ich auch extrem cool finde oder irgendwie interessant finde zum Anschauen, sind die dann halt als Grabstein so zum Beispiel ein Auto haben oder irgendwas anderes oder in so ein riesengroßes Haus sich da gleich hinbauen oder solche Sachen. Die finde ich auch richtig arg. Da steckt halt schon sehr viel Gedanken in diesem Grabstein drinnen, den du ja nicht mehr anschauen kannst. Also der ist dann halt für die Angehörigen, aber das finde ich schon auch, die finde ich auch ziemlich interessant.
Ja, ich meine, wie gesagt, ich habe festgestellt, ich fahre im Ausland immer auf irgendwelche Friedhöfe. Irgendwann enden wir immer am Friedhof. Und einer der coolsten Friedhöfe war in Hollywood, der Friedhof der Legenden. Ich meine, ganz viele kennen wir gar nicht, weil das sind irgendwelche Leute, die halt in Hollywood bekannt waren oder in Amerika, nicht bei uns. Und die haben halt dann schon richtige Denkmäler. Also da ist dann halt schon richtig eine Parkanlage dabei, bei einem Grab und so. Und das war schon ziemlich cool. Oder Glasgow, der Friedhof.
Ja, stimmt, der ist auch schön.
Weil der ist so auf einem Berg oben und da geht man irgendwie so rauf und das ist irgendwie ganz toll. Und ich finde irgendwie so die Totenkultur einer Gesellschaft ist schon interessant.
Ja, das ist auf alle Fälle was Interessantes. Es ist halt leider Gottes so irgendwie im Wandel der Zeit, dass man nicht mehr, oder die Gesellschaft legt jetzt nicht mehr so viel Wert darauf, wie es einmal vor 20 Jahren war.
Ja?
Auf das Ganze, dass meine Hinterbliebenen ein schönes Grab haben mit einem schönen Stein und jedes Mal, und eh auch schöne frische Blumen immer drauf oder sonst irgendwas. Das hat sich schon stark geändert. Und auch in die Formen, wie man sie beerdigen lässt heutzutage.
Inwiefern? Was ist jetzt momentan?
Also die Menschen lassen sich immer mehr einäschen, also sprich verbrennen. Dieser Anteil, der geht immer mehr bergauf. Und diese alternativen Beerdigungsformen, wie zum Beispiel, was ganz toll angenommen wird, ist diese Waldfriedhofbeisetzung. Da gibt es am Wiener Zentralfriedhof momentan schon zwei und ich glaube, es wird jetzt auf andere Friedhöfe jetzt auch Waldfriedhöfe geben, wo man wirklich in eine Bierurne kommt, die was im Laufe der Zeit verrottet und praktisch hat man in der Mitte keinen Grabstein, sondern man hat einen riesengroßen Baumstamm und da werden nebeneinander die Aschenkapseln beigesetzt, hat man halt den Platz, wo man dann wo die Familien hingehen können zum Gedenken.
Das finde ich auch eine nette Idee.
Ja.
Ich weiß nicht, ich meine, ich habe in den letzten zwei Jahren zwei Begräbnisse mitmachen dürfen und ich finde, ich mag dieses, also ich finde dieses Trauern müssen ein bisschen schwierig bei Begräbnissen. Dass es irgendwie so eine Vorstellung gibt, wie es richtig zu sein hat. Ne? Abgesehen davon, dass ich die Tradition in Österreich nicht kenne und in Wille anrufen müssen und fragen müssen, was muss ich jetzt machen eigentlich. Ja, aber es ist, ich meine, ehrlich, Gott sei Dank kommen wir nicht so oft in unserem Alter zu Begräbnissen. Deswegen weiß man das auch gar nicht, was erwartet wird von einem eigentlich.
Ja, das ist recht unterschiedlich. Es kommt auf die verschiedenen Glaubensgemeinschaften drauf an. Also da gibt's Glaubensgemeinschaften, die gehen von der Aufbahrungshalle mit dem Verstorbenen zum Grab und da wird geschrien, aber wirklich aufs Ärgste geschrien, dass man glaubt, da wird selber jetzt gerade wer umgebracht. Dann gibt es wieder Glaubensgemeinschaften, die machen ein großes Picknick unter Anführungszeichen am Grab. Das ist dann immer spannend, wie ich draußen auf den Gräber in der Grabpflege, also selber Gräber betreut habe und da die Gräber geschmückt habe mit Pflanzen. Das ist dann gerade spannend, weil man das meistens auf der serbisch-orthodoxen Gruppe ist das, wenn man dort hinkommt und dann gerade Blumen setzt oder gerade ein Grab gießt und da ist gerade eine Familie an einem Gedenktag und bockt da aus, mit Tischen und Bänken wie ein Picknick und dann ist es auch der Brauch, dass einem was angeboten wird und da muss man auch was essen, weil sonst, nein, das ist wie eine Beleidigung, wenn man das nicht annimmt.
Okay.
Gibt es die unterschiedlichsten Bräuche. Und der Zentralfriedhof ist ja ein multikultureller Friedhof.
Mhm. Wie viele Teile gibt es jetzt genau?
Zentralfriedhof ist ein Teil.
Nein, ich meine, also, wie viele Glaubensgemeinschaften sind da?
Boah, jetzt überfragst du mich, ist das jetzt peinlich, wenn ich das nicht sage? Also ich werde jetzt sicher nicht alle erwischen. Also es sind einmal die römisch-katholischen, dann haben wir eine buddhistische Abteilung, serbisch-orthodoxe, eine islamische, die jüdische, die Mormonen.
Und den eigenen?
Die haben eine eigene Abteilung. Okay. Das ist einmal das, was mir jetzt so schnell einfällt. Und
also dann, ich habe zum Beispiel gar nicht gewusst, dass es überhaupt so viele sind. Also mir war klar, dass auch römisch-katholisch halt, sind, halt dort, wo man reingeht. Dann den jüdischen Friedhof, den kennt man auch noch irgendwie. Aber dann hätte es sich bei mir schon aufgehört. Aber kann man da alle anschauen oder erkennt man einen Unterschied?
Naja, ich sage jetzt aber ja, weil für mich ist es logisch, weil ich das ja kenne. Mit einer bisschen einer Hilfe erkennt man es dann. Also die islamistische Anlage erkennt man zum Beispiel, weil da sind wirklich alle Gräber nach Osten geneigt.
Okay.
Das ist ja am Zentralfriedhof, der ist ungefähr so geplant worden wie die Straßen in San Francisco. Und wenn das alles eben so gerade und parallel alles rennt und dann hat man auf einmal irgendwo einen Fleck, wo die Gräber halt nicht gerade und schön in einer Reihe schauen, sondern irgendwie so schräg umschauen, dann ist das gleich einmal erkennbar. Die serbisch-orthodoxen erkennt man halt ganz einfach, weil das sind diese pompöseren Grabsteine, wo das Auto aufgegraviert wird oder Bütteln viel graviert wird. Und ja, und die anderen erkennt man dann schon. Also die Mormonen sind ganz klar, die Buddhisten, das ist dann schon. Es ist nicht jetzt dezidiert angeschrieben, aber das merkt man dann schon, heute jetzt bin ich da irgendwo auf einem Fleck, das ist sicherlich nicht römisch-katholisch, sage ich mal so, das erkennt man gleich.
Der jüdische Teil, das ist der so arg verwachsen ist, oder?
Verwachsen war ja.
Weil den finde ich urschön. Also da, wo dann auch so oft Rehe herumspringen.
Ja, die Rehe mittlerweile sind schon am ganzen Friedhof. Also vis-à-vis von der Gärtnerei gibt es ein kleines Wäldchen, da ist auch eine Familie drinnen.
Das finde ich jetzt so cool, weil ich glaube, das wissen auch nicht so viele Leute, dass es jetzt am Zentralfriedhof einfach Rehe gibt und Füchse und Kaninchen und was weiß ich was.
Nein, es ist schon jetzt ein Lebensraum geworden für mehrere Tiere. Es gibt einen großen Kulturgarten hinten am Zentralfriedhof, da sind Bienenvölker drauf. Also es gibt sogar einen eigenen Zentralfriedhof Honig, schön zum Kaufen in 5 Gramm Gläsern. Es gibt wahnsinnig viel Hamster, Eichkatzeln, die braunen und die
Schwarzen,
okay. Genau, die Schwarzen sind die gefährlichen. Habe ich erst von dir brennt, war
klar. Ja, die beißen nämlich ganz fies.
Ja, das stimmt. Aber die anderen essen Mannerschnitten.
Okay, whatever.
Ich wollte ja auch einen Eichhörnchen-Fakt mit reinbringen.
Aber ist es so auch ein Teil, irgendwie ein Ding, das man lernen muss am Zentralfriedhof, wie man mit Menschen aus verschiedenen Kulturen und Religionsgemeinschaften umgeht in ihrer Trauer?
Ja, also diese Erfahrungen macht man dann. Wenn man dort arbeitet, kriegt man das natürlich mit. Also wie ich dort angefangen habe, 1998 zum Arbeiten, habe ich nicht gewusst, wie die serbisch-orthodoxen jetzt da trauern. Also wie ich das erste Mal mitgekriegt habe, habe ich recht umgeschaut. Da ist es ja sogar üblich, dass man irgendwelche Gaben auf die Grabstelle legt. Also zum Beispiel Ostern, wenn man dann dort hingeht, da sind irrsinnig viele Ostereier oder Schokoladenhosen oder Schnapsflaschen, weil der halt der Verstorbene hat halt sehr gern nach dem Essen einen Schlickowitz getrunken, sage ich jetzt einmal. Also da wird das wirklich so gemacht, da wird eine Flaschen Schnaps aufgemacht, ein bisschen übers Grab drüber gelegt und der Rest bleibt stehen. Die Erfahrung macht man ganz einfach noch.
Und gibt es irgendwelche Regelungen, wo man sagt, also bis daher geht's und das geht nicht mehr?
Nein, im Prinzip versucht man die Glaubensgemeinschaften zu respektieren. Was in einer Gemeinschaft an Regeln gibt, das versucht man auch einer die Möglichkeit zu geben. Natürlich ist es halt manchmal schwierig, weil wenn ich jetzt da eine Glaubensgemeinschaft habe, wo das eher ein bisschen lauter vonstatten geht und nur 5 Meter weiter kommt jetzt ein altes Mutterl und will gedenken und trauern, dass sich das ein bisschen manchmal nicht gerade zusammenpasst, dass da, ja, das kann schon vorkommen. Wie gesagt, bis daher, mit diesen Sachen habe ich ja als Gärtner nicht so viel zu tun, das geht über die Friedhofsverwaltung, aber mir war jetzt nicht irgendwas ganz Extremes bekannt, wo irgendwer sich was einbildet hätte, wo man gesagt hat, nein, das ist auf keinen Fall.
Ja, aber ich stelle mir auch vor, schwierig vor, wenn es Leute irgendwie Lebensmittel auf die Gräber stellen, ich meine, irgendwann musst du wieder wegräumen und wenn man Wildgetier hat, ist es vielleicht Nahrungsmittel halt ein bisschen schwierig, irgendwo hinzustellen.
Ja, also da gibt es ja eine eigene Abteilung, die was am Friedhof angestellt ist, die was eben schaut, dass der ganze Friedhof, dass die Straßen sauber sind, dass die Hecken geschnitten sind, dass die Grünflächen immer gemäht sind und dass man nicht zuwachsen. Tiere, Äste, besonders nach einem Sturm schaut ja der Friedhof immer wieder aus, weil es viel Grün gibt, dass das wieder alles in Ordnung kommt. Also da.
Aber ich glaube, deswegen ist der Zentralfriedhof auch so besonders, weil es eben so eine schöne Parkanlage eigentlich ist. Früher war das ja so, dass die Hinterbliebenen und die verwitterten Leute sich um die Gräber der Angehörigen gekümmert haben. Und das war ja wahrscheinlich, nehme ich mal an, auch eine Form von Trauerbewältigung, sich um das zu kümmern. Glaubst du, hat sich das jetzt stark verändert, dass das nicht mehr so viele Leute machen?
Ja, das hat sich auf alle Fälle stark verändert. Das ist ein Trend, was man erkennt, dass jetzt da halt nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren geschaut wird, dass man sich um die Grabstelle kümmert und wenn man es nicht selber machen kann, dass man jemanden beauftragt. So wie zum Beispiel unsere Friedhofsgärtnerei. Nein, aber das ist schon ein Trend, wo man merkt, es wird weniger.
Und also zum Beispiel jetzt ein Grab von einem Angehörigen am Zentralfriedhof hätte und sagt, okay, ich kann mich oder will mich oder nicht so kümmern, wie auch immer, dann komme ich zu dir und sage, so, ich hätte jetzt ein Grab, viel Spaß.
Genau. Dann ist einmal die erste Frage, wie schaut das Grab aus? Weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie das Grab ausschaut. Ist ein Deckel drauf oder ist es nur eine Einfassung, dass man was draufpflanzen kann und dann werden wir sich darüber unterhalten, was man alles machen kann. Es spielt dann auch eine Rolle, ob das jetzt in der Sonne oder im Schatten ist. Und dann gibt es ein schönes Angebot aus dem, was der Kunde oder die Kundin in dem Fall du dann auswählen kannst. Und ja, da schauen wir, dass wir was Schönes dann zusammenstellen.
Und ich stelle mir diese Gespräche schwierig vor, weil das ist ja aus der Kundinnensicht, ja dann das, dann muss man ja mit dem Tod umgehen, ist ja nicht so ein Thema.
Es ist auch sehr persönlich, wenn es da irgendwie vorstellst, ja, da könnte man Rosen drauf, na, die hat Rosen gehasst, weil sie aus irgendeinem Grund schlechte Erfahrungen gemacht hat.
Nein, aber gerade das sind ja die interessanten Gespräche dann, wenn man eben so, also da erfährt man dann, als meistens ist es ja so, wenn man im Verkauf irgendwie tätig ist, da hat man den Kunden oder die Kundin vor sich und dann wird halt da irgendein Gespräch geführt. So, da erfahrt man ja dann teilweise auch sehr viel über die Familie. Mhm. Weil es ist ja jetzt nicht der, was vor mir steht und das bestellt, sondern ich erfahre automatisch gleich auch was über dem, der was im Kopf drinnen liegt. Mhm. So wie das ist oft. Ja, nicht eine rosene Farbe und ja, keine Rosen, weil Rosen hat die nie wollen. Also das hört man sehr, sehr oft. Und da gibt es Kunden, die was wirklich sehr, sehr pingelig sind und wirklich ganz genaue Vorstellungen haben. Also da muss auch jede Blüte in die richtige Richtung schauen, was halt schwierig ist, weil die Sonne dreht sich und Blumen haben die Angewohnheit, dass der Blumenkopf sich nach der Sonne richtet. Aber da kriegt man die Geschichte mit. Da haben wir eine Kundin gehabt, die hat Frau Kleinkassen, die hat viele, viele unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Kollegen und Kolleginnen irgendwie schon mal was zum tun gehabt. Die hat eine ganz genaue Vorstellung gehabt und war sehr schwierig zufriedenzustellen. Also da haben wir öfters antanzen müssen bei der Grabstelle. Der hat aber Geld keine Rolle gespielt, die hat irrsinnig viel Geld investiert und da haben wir die Geschichte dann natürlich auch mitgekriegt. Die hat gesagt, ihre Mutter war während der Kriegszeit und so, der Vater ist früh gestorben und sie hat nur die Mutter gehabt und eine Schwester hat es auch noch gehabt. Und die Mutter hat nur gearbeitet und hat alles für die zwei Menschen gegeben. Und deswegen ist sie fühlt sich verpflichtet, dass sie das jetzt, solange sie kann, das schaut und macht. Und deswegen hat sie ist keine böse Frau, hat sie zu mir mal gesagt. Aber das ist mir halt wichtig. Und da hört man noch auch so Geschichten, warum die das so wollen. Und da kommt viel. Wenn ich einen ganzen Tag mit dem Schlauch aufgegossen habe, da hat es Leute gegeben, die, was man nachher natürlich schon gekannt hat, die haben mich ja stundenlang begleitet. Also ich bin von einem Grab zum anderen gegossen und geschaut, dass es ist hart und ich muss noch so viel heute schaffen. Und der ist mitgegangen und hat mir erzählt von den Nichten und jetzt der ist Uroma geworden und. Also das ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied zum normalen Verkauf. Wenn ich jetzt bei einem H&M bin, dann würde ich nicht so viel über den Mensch dahinter mitkriegen. Da gibt es schon sehr viel.
Ich habe mir gedacht, das ist ein irrsinnig, also ich glaube, so ehrlich, wie die Leute wahrscheinlich am Friedhof bei ihrem Grab sind oder bei dem Grab von ihren Angehörigen sind sie wahrscheinlich sonst nicht oft. Und dass man dann quasi einem komplett Fremden das alles erzählt, das ist halt schon, also das ist, da unterscheidet sich dein Beruf wahrscheinlich extrem von vielen oder allen anderen Berufen, aber in einer guten Art und Weise, wo man es jetzt nicht erwarten würde, nämlich.
Naja, das kommt auch dazu, dass Wien eine Großstadt ist und manchmal jemand dann niemanden mehr hat so richtig. Mhm. Der Mann ist verstorben, der wohnt jetzt alleine, die Kinder sind irgendwie verstrahlt, kommen schon regelmäßig auf Besuch, aber so eine richtige tagtägliche Ansprache haben die nicht und die haben halt dann die Nachbarin und den Postler und halt auch einen Friedhofsgärtner, den wir in der Woche besuchen gehen und dann sie auch tratschen.
Ich glaube, dass diese Trauergeschichte, die mit einem Friedhof verbunden ist und mit auf den Friedhof gehen, wahrscheinlich ja ist erst später richtig rauskommen, weil ich glaube, in dem Moment, wo jemand stirbt und man muss sich um das Begräbnis kümmern und wo man so ganz viel beschäftigt ist eigentlich, wahrscheinlich kommt das dann auch gar nicht. Ich denke mal, dass man dann, wenn dann mal das Grab da ist und mal das erste vorbei ist, dass die Leute dann noch viel, viel ehrlicher werden, weil sie es dann spüren.
Offener halt ganz einfach. Und die Gespräche sind halt noch eine ganz andere, weil wenn man in der Phase jetzt ist und man ist auf der Grabstelle und will halt da ein bisschen gedenken, dann geht es jetzt nicht so viel um was war gestern in der Politik oder hat mein Fußballverein gestern verloren, ungerechtfertigterweise, also, sondern da hat man ganz einen anderen Gedanken und ist man offener. Und da redet man ja halt dann über so Sachen, was man vielleicht nicht sehr viel Fremden, weil für die meisten sind wir ja Fremde, mir als Friedhofsgärtner und Gärtnerinnen, was man fremden Leuten vielleicht so nie so erzählen würde.
Nimmst du das nie mit heim? Also wenn du irgendwie, ich glaube halt, wenn du jetzt am Tag irgendwie unterwegs bist und triffst du drei, vier Leute, die dir alle irgendwie erzählen, ihre Geschichte und dass wer gestorben ist und dass es irgendwie traurig ist und so, ist das ja nicht schwierig, das irgendwie abzustellen für sein eigenes Leben?
Nein, also ist mir jetzt noch nicht irgendwie aufgefallen, dass mir da jetzt irgendwie was belastet. Ich glaube ganz einfach, das ist, wie soll ich das jetzt sagen, es sind ja großteils liebe, nette Unterhaltungen irgendwie. Mhm. Und irgendwie, das klingt vielleicht jetzt nicht dumm, aber irgendwie geht man dann weg und denkt man, ich habe jetzt was Gutes da, weil die hätte halt nirgends zum Reden gehabt und jetzt da habe ich halt zugehört und war eine super Unterhaltung und jetzt ist man halt nachgerannt, während ich mich in den Schlauch gegossen habe, aber es war eigentlich lustig unter Anführungszeichen. Es hört sich jetzt blöd an, weil ich sage, da habe ich was Gutes, aber man hat
irgendwie... Das glaube ich auch, ja.
Und das ist halt auch, wenn man in so einer extremen Situation ist, weil man wen verloren hat und traurig ist, da hat man halt das Gefühl, dass man irgendwie jemandem beistehen kann. Mhm. Oft rennen wir so schnell durchs Leben und denken gar nicht daran, jetzt da, was links, rechts ist oder oben, unten ist, sondern schaut man, dass man jetzt seinen Alltag irgendwie bewältigt. Und da hat man aber irgendwie die Ruhe dann, dass man da irgendwie das Gefühl hat, dass man da jetzt durchs Zuhören oder ganz einfach nur durchs Tosein irgendwann ein bisschen für 5 Minuten meinen Freude gemacht hat.
Wie du den Job angefangen hast, hast du da eigentlich darüber nachgedacht, dass du da auch irgendwie ein bisschen Seelensorger bist für viele Menschen, oder war dir das gar nicht bewusst?
Nein, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was da alles anders ist, ein bisschen, wenn man halt auf einem Friedhof arbeitet. Mhm. Aber nein, überhaupt keinen Gedanken.
Also wenn jetzt jemand kommen würde zu dir und sagen würde, ich glaube, ich möchte Friedhofsgärtnerin werden, wäre das etwas, was du ihnen mitgeben würdest und sagen würdest, denk dran, das hat auch eine menschliche Komponente.
Ja, also natürlich, das kommt immer wieder, dass man das aktiv anspricht. Ich darf ja nicht nur arbeiten in der Gärtnerei, ich darf sie auch leiten. Also dadurch habe ich auch sehr viele Vorstellungsgespräche, sei es jetzt dafür für gärtnerische Arbeiten oder auch für Lehrlinge und Jugendliche. Und der Hinweis kommt schon, oder die Frage kommt schon auch, ob das eh kein Problem sein wird. Und dann verweist man schon ein bisschen hin, dass es da am Friedhof doch ein bisschen zu Situationen kommen kann, die was halt in einer normalen Gärtnerei, sag ich jetzt da beim Stackel im Gartencenter, halt sicherlich nicht vorkommen werden. Mhm. Und wir haben schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, auch den einen oder anderen Lehrling gehabt, der was nach einem Monat gesagt hat, nein, mir gefällt es so toll bei euch in der Gärtnerei und ich würde den Beruf unbedingt erlernen, den Gärtnerberuf, aber ich kann das nicht jeden Tag am Friedhof ein- und rausgehen. Gibt es auch, kommt auch selten, aber kommt auch vor.
Ja. Das glaube ich schon. Es ist ja auch ein Thema, mit dem man sich nicht jeden Tag beschäftigt und so genau darüber nachdenkt, was eigentlich heißt, auf einem Friedhof zu arbeiten. Ja. Weil es ja schon eine Ausnahmesituation ist, in der du da auf Menschen triffst. Für die Menschen jetzt, meine ich.
Ja. Es kommt halt dann die Normalität, es wird für mich normal.
Ja.
Man hat sich dann darauf eingestellt, also da nimmt man das jetzt nicht so wahr. Und jeder geht ein bisschen anders um mit der Trauer. Ich kann mich erinnern an einen Arbeitskollegen, der ist eh selber ein Friedhofsgärtner, der hat leider ein Unglück gehabt, da ist der 6-jährige Bub im Meer ertrunken. Und dann ist er zurückgekommen und natürlich, das war ganz extrem. Und wie er dann wieder da war, also da, glaube ich, eine Woche oder 10 Tage, nachdem das Kind verstorben ist, haben wir halt miteinander zu tun gehabt. Und irgendwann so fängt er mal zu mir an zu sagen und sagt, Herz, jetzt muss ich eigentlich einmal Danke zu dir sagen. Und ich sage, wieso danke? Du bist der Einzige, der was mit mir jetzt dann normal die ganze Zeit geredet hat und umgegangen ist. Ich habe mich die ganze Zeit unwohl gefühlt eigentlich. Naja, es ist ja schon, jeder reagiert anders und das... Dadurch, dass ich da jetzt mich normal verhalten habe, war bei ihm gerade das Richtige, was er braucht hat. Ein anderer denkt sich vielleicht, der tut so, es war nichts gewesen, der fragt mich nicht, wie es mir geht. Also das ist ja für solche Situationen sind für mich halt meistens schwierig, weil da kann alles richtig, aber genauso alles falsch sein. Und wie gesagt, bei jeder Person ist es anders. Da hast du bei 10 Personen 10-mal dasselbe gemacht und das war immer richtig und beim 11. kann es falsch sein. Und gerade in so einer Situation ist es halt schwierig, wenn du da halt irgendwie falsch handelst.
Diese Erwartungen, die irgendwie bei dem Begräbnis an die Familie sind, ist eigentlich gemein, ne? Weil das muss die Familie selbst entscheiden, wie sie damit umgeht.
Ja, das stimmt auf alle Fälle. Weil es kommen dann viele Freunde, Bekannte, wollen halt auch Abschied nehmen beim Begräbnis. Und die wissen vielleicht die näheren Umstände gar nicht mehr. Und die Familie muss dort sitzen und alle kommen und dann Beileid wünschen. Und dann muss man sich auch noch kümmern, dass man irgendwie ein paar Wörter mit an jeden redet und sich bedankt für die Anteilnahme. Und in Wirklichkeit will man eigentlich nur selber schauen, dass man jetzt dieses Begräbnis so schnell wie möglich hinter sich bringt und versucht dann auf eine eigene passende Art und Weise zu trauern. Und ja, da kann man schon vorstellen, dass das manchmal gar nicht in der Zeit, wo es eigentlich passieren sollte, man so viel Zeit hat eigentlich zum Trauern für die ganz engere Kernfamilie.
Glaubst du, dass es jetzt in der Corona-Zeit, wo die Begräbnisse sehr klein sein mussten, dass es für die Angehörigen leichter war oder besser war?
Für die Angehörigen, die was wirklich zum Begräbnis kommen sind, glaube ich schon, dass es einfacher war und leichter war. Weil ich denke mir, wenn ich jetzt da stehe und der engste Verwandte war, da macht es sicherlich einen Unterschied, ob jetzt nur 5 Leute vorbeikommen und man auf die Schulter klopft und so Kopf hoch wird schon wieder, oder wenn das 100 machen, also wenn ich 100 Mal erinnert werde dran.
Ja.
Klar, könnte ich mir vorstellen, ich kann es jetzt nicht mit Gewissheit sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht jetzt da etwas leichter war.
Glaubst du eigentlich, dass, wenn wir jetzt geredet haben, wie man auch mit Trauernden umgeht, auch die Begegnungen, die du mit den Angehörigen am Friedhof hast, glaubst du, das hat dich irgendwie geprägt oder irgendwie in deiner Persönlichkeit was getan, dass du jetzt irgendwie offener oder verständnisvoller auf Menschen zugehst?
Das kann ich nicht sagen. Das ist schwarz und beurteilen jetzt da. Das ist wirklich eine gute Frage. Ja. Ich würde das mitnehmen und würde das jetzt einmal eine Zeit lang beobachten.
Aber ich könnte mal die zweite Frage von 4 stellen.
Okay, ja. Das war okay.
Ja, aber die erste Frage ist immer viel länger als alle anderen. Ja. Und ich habe die zweite Frage, die ist: Für welche Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
Für meine 2 Kinder, für meine Familie, für Freunde. Und dass wir alle gesund sind. Ja, ich muss ein bisschen Zeit aufholen, nachdem wir erst bei der Frage 2 sind.
Nein,
aber das ist dankbar. Dankbar kann man für so vieles sein. Dankbar kann man. Manchmal habe ich auch schwere Wochen gehabt und freue mich aufs Wochenende, dass ich auch jetzt den ganzen Samstag alleinig faul auf der Wohnzimmerbank um und um gammeln kann, dann kann ich sagen, oh, super, Gott sei Dank spielt es heute was Gescheites im Fernsehen. Nein, aber das ist auch eine Form von Dankbarkeit. Ja. Nein, also da gibt es vieles. Aber
glaubst du, dass in der Corona-Zeit irgendwie das ein bisschen neu entdeckt oder irgendwie neu überlegt, wie dein Leben so funktioniert?
Ja, natürlich. Also diese extreme Zeit war ja für alle neu und das war ja eine sehr schwierige Zeit, wenn ich jetzt dahergehe. Ich bin, wie gesagt, ich komme aus dem Burgenland und bin normalerweise schon alle 2 Wochen unten bei meinen Eltern mit meinem Kind auch auf Besuch. Und das war jetzt da wirklich, wo wir gesagt haben, ab März praktisch bis zu Fronleichnam jetzt da. Da war ich das erste Mal wieder unten. Also das waren 3 Monate, wo man nicht unten war, wo man wirklich nur telefoniert. Was natürlich nicht dasselbe ist, wie wenn man sie sieht. Teilweise dadurch, dass man halt dann wenig fortgegangen ist, also wirklich nur das Notwendigste außer Haus gegangen ist, hat man dann mit dem einen oder anderen Freund, da ist man enger zusammengewachsen, hat man mehr Kontakt gehabt. Arbeitsmäßig, ja, kann ich auch jetzt auch sagen, dass ich dankbar bin, dass ich bei den Wiener Stadtwerke arbeiten darf, weil auch wenn ich am 16. März mit vielen Kollegen denselben Gedanken gehabt habe, was man von den Medien so genommen hat, also gehört hat, dass man eigentlich am 16. März in die Arbeit ging und gleich wieder heimgegangen, weil eh zugespielt wird, weil das ist ja von den Medien so eingerichtet worden, waren wir dann auch ständig da, also für uns hat sich da eigentlich arbeitsmäßig nichts geändert, wir waren voll im Betrieb. Und sicher hat man dann ein bisschen auch Dankbarkeit, dass man bei so einer Firma beschäftigt ist, wo es keinen einzigen Gedanken gegeben hat, schicken mit heim, kündigen mit dem, gehe auf Kurzarbeit, habe ich am ersten Mal Gehalt am Konto jetzt, da kann sich die Firma das leisten oder nicht leisten. Mein Bruder zum Beispiel ist auf Kurzarbeit geschickt worden. Es gibt, glaube ich, jeder kennt irgendjemand, der was einen Job verloren hat oder so. Und das war halt bei uns nie ein Thema. Also ja, natürlich, für das kann man, das hat sich, glaube ich, auch mit einigen Kollegen, was ich geredet habe, ein bisschen jetzt wieder gefestigt, dass es schon wichtig ist, auch, dass man einen verlässlichen Arbeitgeber auch hat.
Bist du prinzipiell ein Mensch, der Sachen eher positiv sieht?
Ich versuche es schon, ja. Das Leben ist ernst genug, das Schlechte kommt so und so und finde dann also alles Positive natürlich, solange wie es geht, genießen. Und im Prinzip, wenn man zurückschaut auf sein Leben, auf die schlechten Sachen erinnert man sich eh weniger. Die positiven bleiben in Erinnerung, Gott sei Dank.
Was kann man von dir lernen?
Ach, das ist eine Frage, was ich gar nicht will. Das klingt ja, was kann man von mir lernen? Das muss jeder selber für sich entscheiden.
Was man von dir lernen kann?
Ja, nein, das klingt jetzt so. Ich will jetzt nicht sagen, da bin ich gut, also, oder da bin ich schlecht, oder das kann ich gut. Solche Sachen tue ich mir immer schwer, was mich mir irgendwie jetzt zum. Ich kann nicht dazu, wie viel Fehler als ich habe, aber wenn du mir jetzt nach die besten Eigenschaften fragst, das ist schwierig. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer, wenn es da.
Das machen die meisten, deswegen stellen wir diese Frage.
Also was man sicher von dir lernen kann, ist mit Zahlen umgehen.
Oh ja.
Du bist ein sehr guter Zahlenmensch.
Ja, das ist eine kleine Leidenschaft. Das versuche ich, ja.
Und rufen dich eigentlich alle Freunde an mit ihren Problemen vom Heimgärtnern?
Nein. Das ist im Laufe der Zeit weniger geworden.
Aber ist das schon ein Thema, dass du dann irgendwann den Leuten auch sagen musst, so hey, ich bin nicht dein persönlicher Haus- und Hof-Gärtner?
Am Anfang meines Berufslebens, da ist es schon sehr oft gekommen, dass irgendjemand aus der Ortschaft, Bekannte, Freunde, die haben nur gehört, du bist Gärtner und haben die sämtliche Sachen gefragt. Und der Gärtnerberuf ist ja so umfangreich und natürlich kann man nicht alles wissen, weil der Gärtnerberuf fängt bei der Gurke an oder bei der Tomate, wo sich jeder isst, geht bis zum großen Baum in der Broderallee oder eben bis Friedhofsgärtner, kleine Blumen am Balkonkistel, Kaktus und was weiß ich, was mir alles da einfällt. Am Anfang war es wirklich so, dass viele angenommen haben, du bist Gärtner, also musst du alles wissen. Gärtnerisch musst du ja alles auskennen. Nein, bei weitem nicht. Im Gegenteil. Der Gärtner, wenn man jetzt da unten teilt mit den neumodischen Berufsbezeichnungen, kannst du den Gärtner in 7, 8 Berufe vielleicht unterteilen. Und gerade meine Leidenschaft, die Baumschule und Landschaftsgärtnerei, wo ich ja immer geglaubt habe, dass ich mache, von der bin ich total weit weg.
Warum?
Floristen, na weißt du, das hat sich doch ergeben. Jetzt bin ich in der Floristik und Zierpflanzenbranche. Also das waren eigentlich die Sachen, wo ich gesagt habe, nie im Leben wühle ich mir das aus.
Aber, also ich weiß, ist das jetzt eine blöde Frage, aber deine Leidenschaft für Baumschulen und was macht man da? Also Bäume pflanzen.
Ja, aber auch die vermehren. Bäume pflanzen, jetzt der Garten gestalten. Das ist eigentlich der Landschaftsgärtner, Baumschule, das ist das eigentlich.
Okay.
Ich baue mir ein Haus, habe einen Garten, planen wir was, sagen wir, was wir machen können. Und dann diese ganzen Bäume, Sträucher und alles, was da wächst in den Garten, auch noch selber vielleicht vermehren, dass man das selber züchtet.
Okay.
Das ist dieser Landschaftsgärtner-Baumschüler.
Würdest du gerne mal so bei einem englischen Anwesen so einen richtigen englischen Garten machen, gestalten und kümmern und so?
Heute, früher schon auf alle Fälle, aber heute nicht mehr.
Warum nicht?
Da ist mir schon schwer, da ist schon so viel Wissen verloren gegangen.
Wenn jetzt jemand kommen würde, dann wird im Bereich Gärtnerei dir was ganz Spezielles anbieten und man sagt, dass für das würde ich die Zentralfriedhof verlassen, was müsste das sein? So ein richtig großes, tolles Ding.
Ich glaube, da gibt es nicht sehr viel. Also nichts, was mir jetzt bekannt ist.
Also wenn die britische Königin kommt und sagt, die Gartenanlage Windsor.
You may do my gardening.
Nein. Ich habe jetzt so irgendwie die richtige Mischung in meinem Beruf. Mhm. Mit sehr viel im Büro drinnen, sehr viel Planung, schauen, sind wir wirtschaftlich, wie kann man den Betrieb umstellen, dass er nicht nur 5 Jahre, sondern vielleicht noch 40 Jahre mit Sicherheit bestehen kann und auch immer wieder die Möglichkeit rauszugehen und draußen dann was zu tun. Wie zum Beispiel mit Lehrlingen jetzt da irgendwie sagen, jetzt da mal da Gräber setzen oder Anlage schmücken oder auch mit den anderen Leuten, was da arbeiten, dass man und dann selber wieder mal die Hände in die Erden, in den Dreck stecken und Blumen setzen. Das passiert leider ja, die Zeit immer weniger, aber das mache ich noch sehr gern. Und diese Mischung, das finde ich schon cool jetzt. Da. Und ich weiß es nicht, aber nach 22 Jahren in einer Firma, wo ich mir nie vorstellen kann, ich glaube, da gehört schon sehr viel Mut jetzt da auch dazu, zum Wechseln. Also da müsste jetzt eine Top-Geschichte kommen. Also
das, ja, was wäre die Top-Geschichte?
Ja, ich glaube, das würde sie weniger jetzt da auf einen Ort binden, sondern das müsste sie in vertragliche Geschichten binden, wie doppelte Gehalt, Kündigungsschutz, okay. Diese Zusatzleistungen, bla 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 bla. Mhm. Ich glaube, in diese Richtung, dass ich zum Überlegen anfangen tät.
Hast du mal überlegt, im Ausland zu arbeiten?
Ganz am Anfang, kurzzeitig. Habe ich wirklich, also in meiner Gärtnerschule statt der 3. Klasse gehe ich nicht in die Schule, sondern muss man ein Praktikum machen, also da muss man sich Firmen suchen. Und dazu hätte ich den kurzen Gedanken gehabt, 8 Monate auf Holland zu gehen.
Cool.
Ja, minderjährig habe ich nicht dürfen. Im Nachhinein war es gut so. Mit 16 Jahren natürlich hat man es nicht für gut empfunden, wenn man es nicht darf. Nein, im Nachhinein war es gut so.
Und was hat das in Holland gemacht?
Aber du das sehr viel in Züchtungen und Vermehrungen. Also da war jetzt ein bisschen ins Labor eingegangen. Und das hat mich damals auch so ein bisschen interessiert.
Okay.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar ist mir jetzt gerade eingefallen, aber wirst du das aufgefragt, ob du eine Lieblingsblume hast?
Nein, eigentlich nicht.
Hast du eine?
Also, ich habe natürlich einen Lieblingsstrauch, einen Lieblingsbaum,
ich hätte jetzt eine Lieblingsblume.
Und zwar?
Also von diesen Blumen praktisch, die was man für Blumensträuße nimmt, das heißt Schnittblumen, da ist die Iris meine Lieblingsblume. Mhm. Bei den Sträuchern ist der Hartriegel, der hat so ein schönes rotes Holz. Das ist vor allem im Winter schön, wenn der Schnee liegt und dann hast du diese roten Triebe und nicht dieses normale Astbraun-Grau. Und so schöne Blätter, so grüne mit einem weißen Rand. Und bei den Bäumen sind es Zierkirschen, das ist eigentlich das Schönste. Die blühen leider nur sehr kurz, aber wenn die blühen, dann sind sie irrsinnig schön.
Ich habe ja gar keinen grünen Daumen.
Also ich habe einen Kaktus.
Na dann.
Also daheim.
Also wir haben ja noch da ganz viele Fragen, aber eine Frage fiel dir noch sehr gut drauf, nämlich, was ist die gängigste Reaktion auf "Ich arbeite am Friedhof"?
Kurzes Schweigen einmal und ein bisschen im Blick erkennt mich irgendwie so erstaunen. Aber dadurch ich ja praktisch am Friedhof wohne, sage ich immer dazu, ich arbeite und wohne am Friedhof. Und dann kommt immer, was?
Das heißt aber uns nicht gesagt, wie wir uns kennengelernt haben.
Nein, das ist nur gut. Ich wohne am Friedhof und dann hast du gewartet. Und wir haben
die ganze das stimmt gar nicht.
Nicht?
Nein, weil wir haben es rausgekommen, am Friedhof wohnst, wie wir dich heimgebracht haben. Und du sagst, ich sag den Weg an und dann, und dann war so, da biegen wir jetzt rechts ab und ich so, das ist der Friedhof. Und der so, ja, da wohne ich. Und so.
Naja, man hat halt so seine Erfahrungen schon gemacht, wenn man zum Beispiel mal mit Freund, bekannte Kollegen einmal fort ist und dann vom Schwedenplatz mit dem Taxi heimfährt und man sagt zum Taxi, zum Zentralfriedhof, zweites Tor, und eins in der Früh, wo man vielleicht 3-4 Bier auch noch getrunken hat und dann halt ein bisschen in der Stimme lallt und dann kannst du mit denen diskutieren, weil der glaubt, du wirst ja veräppeln, dann gewöhnt man sich das an, dass man es anders anfängt.
Ja, uns hat es ziemlich verblüfft damals.
Ja, aber ich finde es schön dort. Ist ruhig.
Ja, also für das bin ich auch dankbar, dass ich so eine Wohnung dort gekriegt habe, weil ich ja vom Land komme. Also weiter rein in die Stadt, wo wirklich ein Bau neben einem anderen steht, das glaube ich, hätte ich nicht ausgehalten. So habe ich mein Fenster schon raus auf eine schöne Wiesenfläche, Bäume, in die Natur, ins Grüne eine. Und vom Friedhof erkennt man jetzt nicht so viel, wenn man von meinem Wohnungsfenster rausschaut.
Also zu der Questions-to-Go-Frage, ja, wenn du dich jetzt anrufen würdest, wie wenn du 15 warst und sagen würdest, ich wollte nur sagen, du wohnst jetzt am Friedhof in Wien. Hättest du das geglaubt?
Nein, das hätte ich nicht. Also das, ja, das hätte ich sicherlich nicht geglaubt. Im Prinzip hätte ich mir schon immer vorstellen können, dass ich jetzt nicht nur in meiner Ortschaft im Burgenland ein Leben lang bleibe, aber generell war das Wien sicherlich das Letzte gewesen, was mir eingefallen war, dass ich hinziehe. Also ich glaube, das hätte ich nie angedacht, also dass ich ein Wiener wäre, hätte ich mir nie denken traut.
Was hättest du glaubt?
Na, ich habe keine Ahnung, Triebstrü oder sonst irgendeine kleine Ortschaft oder eine größere Ortschaft. Eher noch, ich kann das wirklich nicht sagen, aber dass ich auf Wien ziehe, das glaube ich, hätte ich nie geglaubt.
Aber einfach, weil Wien wegen der Größe?
Ja, wegen der großen Stadt. Und den, das ist ja doch ein bisschen eine Herausforderung gewesen, auch für einen, der was nicht sehr viel jetzt das so in Großstädte war, weil meine Nachbarschaft war Eisenstadt, die Landeshauptstadt von Burgenland, super, aber damals hat es gehabt 10.000 Einwohner, das ist jetzt nicht so prickelnd, wenn man denkt, der Bezirk, in dem wo ich jetzt da wohne, hat über 100.000 Einwohner. Vielleicht auch Respekt vor der ganzen Größe und vor der Schnelllebigkeit, was da ist. Und wahrscheinlich auch diese Anonymität, was du in Wien ein bisschen hast.
Mhm. Findest du die schlecht?
Ja, ich finde es schon ein bisschen schade, weil wenn du am Land wohnst und dir geht am Sonntag das Müll aus, gehst zum Nachbarn und klopfst an und holst das. Da hast du teilweise nicht einmal einen gescheiten Kontakt mit Nachbarn. Dort, wo ich vorher gewohnt habe, da waren 34 Wohneinheiten in meiner Stirn. Da habe ich mit keinem Nachbar richtig, oder mit niemandem in der Stelle richtig irgendwie mal ein Gespräch geführt. Zwei, drei hat es gegeben, da hast du höflich immer gegrüßt, wenn du dich gesehen hast, und der Rest war irgendwer.
Ich habe das total genossen, vom Land nach Wien zu ziehen, dass man plötzlich anonym war. Ja, natürlich ist es nett, wenn du zum Nachbarn gehen kannst, dir ein Mehl ausborgen. Aber andersrum weißt du auch, ob du um 3 in der Früh heimkommen bist. Oder?
Naja, gut, das war ich ja gewohnt. Also vom Landleben her, da haben
wir. Ja, ich habe es immer mühsam gefunden. Ich habe immer gefunden, eigentlich möchte ich irgendwie selbst bestimmen, was andere Leute über mich wissen.
Naja, wenn man ein braves, also als Jugendlicher ein braves christliches Leben geführt hat, dann hast du am Land ja keine Probleme gehabt, dann hast du nichts zum Verbergen gehabt, dann haben wir immer alle alles wissen können über dich.
Boah, das war jetzt ein Eigentum, meine Frage.
Ich stelle zuletzt.
Ich stelle jetzt die letzte große Frage. Und zwar, Welche Fragen hätten wir noch stellen sollen?
Nachdem ich, wie ich es mir eingeladen habe, einmal zu euch zu kommen, eigentlich nicht vorstellen habe können, dass ich so lange über so gewisse Friedhofsgeschichten und so reden kann, fällt mir doch jetzt nicht sehr viel ein, es habt schon sehr viel gefragt, wo ich nie drauf gekommen war. Oder wir haben über sehr viel sich unterhalten, wo ich nie geglaubt hätte, dass man das im Zuge des heutigen Tages so intensiv reden kann. Es wird sicher vieles geben, aber einfallen selber.
Was hat jetzt erwartet, dass man dich noch fragen?
Ich habe überhaupt keine Erwartung gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hab versucht, geistig mich vorzubereiten, habe das aber schnell wieder aufgegeben, weil man denkt hab, keine Ahnung, was doch jetzt da alles so kommen kann, ist, glaube ich, am gescheitesten wenn man locker und offen reingeht.
Mhm. Also nichts geblieben, was wir noch diskutieren sollten.
Dadurch, dass wir uns jetzt auch schon über fünf Jahre kennen, haben wir schon so viel ausdiskutiert und besprochen, dass es nicht sehr viel geben könnte.
Also muss ich sagen, das ist was ich sehr angenehm finde, dass wir mittlerweile so ein paar Leute sind, die man in der näheren Umgebung schon kennt. Weil wir wohnen alle so 15 Minuten auseinander, kann man sagen, mehr oder weniger. Und das ist halt schon auch angenehm, dass man irgendwie in der Nähe hat, dass man dann das Gefühl hat, man muss eigentlich gar nicht weiter wegfahren.
Ja, aber angenehm ist sicher, dass man nicht irgendwie was gefragt habt oder über irgendwelchen Personen was gefragt habt, wo ich vielleicht nicht so höflich antworten hätte können. Weil es kennt mich ja. Wenn mich irgendwo was stört, dann bin ich immer einer, der was das sehr deutlich sagt.
Ja, aber du bist niemand, der wirklich schlecht über jemanden reden würde.
Naja, aber es wisst ihr, dass ich. Nein, das nicht, aber es wisst ihr, dass wenn ich offen angefragt wird, dass ich dann auch offen gerne meine Meinung in aller Deutlichkeit sagen
würde. Ja, aber würde. Nie unfair.
Also ja. Ist es immer ja, wenn mich wer sehr stark nervt, dann kann das auch schon ausarten.
Ja, aber das ist vielleicht deine Sicht der Dinge, aber ich meine, wir haben ja schon einige Diskussionen über andere Menschen durchgeführt oder diskutiert einfach oder sich ausgetauscht über Dinge, die passiert sind. Und also ich muss schon sagen, du hast da schon so einen moralischen Kompass, dass du sagst, dass du doch begründest, was du dir denkst.
Ja, also das versuche ich immer.
Vor allem auch mit einer gewissen Ehrlichkeit, also da weiß man schon, was die Sache ist.
Ja, ich meine, ich versuche es. Perfekt ist niemand, aber ich versuche das ja auch, weil ich mir das ja von anderen Menschen wünschen würde. Wir können von 100 Themen 99 Mal die gleiche Meinung haben und bei einem können wir streitet werden. Wenn mir aber nie wer jetzt offen sagt, dass ich da in diesem Punkt jetzt da stur und dumm bin und es mir niemand erklärt, dann würde ich es nie verstehen und kann mich ja nie ändern. Oder kann man Einstellung zu diesem Thema vielleicht nicht überdenken. Es kann ja sein, dass ich manchmal nicht recht habe. Kommt selten vor. Nein. Nein, aber deswegen versuche ich immer, das zu erklären, aber warum ich glaube, dass man, wenn man was halt jetzt nicht so den gleichen Blickwinkel auf was haben.
Aber deswegen finde ich das spannend, mit dir sich auszutauschen, weil du schon gut abwiegst und auch erklärst, wie du dorthin kommst.
Ja, weil ich nicht mehr so impulsiv bin. Früher war es umgekehrt. Also da bin ich zuerst in den Heck gefahren und dann habe ich nachgedacht.
Und was hat das geändert, glaubst
du? Die Zeit hat es mit sich gebracht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe durch meinen Job, aufgrund, dass ich ja eine gewisse Karriereleiter raufsteigen habe dürfen, gewisse Kurse und Seminare machen müssen, / dürfen, wirklich, sage ich wirklich dürfen. Und da war schon so das eine oder andere dabei, wo ich mir im Vorfeld denke, boah, da muss ich hingehen, wo soll mir das bringen? Was mir aber da schon sehr viel mitgegeben hat und wo ich dann auch gewisse Sachen bewusst geändert habe. Weil es ganz einfach der leichtere Weg ist und auch der bessere Weg ist. Wo ich früher ja zuerst einmal in den Hee gefahren bin und wo ich jetzt da zumindest merke, jetzt fahre ich schon wieder in den Hee, bevor ich nachdenke, also zumindest innerlich einmal das mir bewusst mache. Und dann kann man schon ein bisschen ruhiger werden. Und dann fängt man auch zum Nachdenken, zum Abwägen. Ja, also da war sicher das eine oder andere dabei, was ich da für Kurse, Seminare, Schulungen genießen habe dürfen, was mir da geholfen hat.
Wir sind wieder am Ende angelangt. Sagt man das? Am Ende angelangt?
Wir haben das seit der letzten Folge.
Haben wir das nicht mehr im Griff, wie man das sagt?
Bei der letzten
Folge. Wir sind zu einem Ende gekommen.
Wir sind zum Ende gekommen,
oder? Zum Ende gekommen.
Und in der letzten Folge auch schon, haben wir beide eine Frage gehabt, stellen wollen und haben es einfach grammatikalisch nicht hinbekommen.
Ja, das ist... Bitte. Ich weiß nicht, was es ist. Mercury Retrograde ist gerade, habe ich gelesen. Vielleicht liegt es daran. Aber wir sind am Ende.
Der Folge.
Der Folge, genau. Wir sind am Ende der Folge. Und es war voll fein. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ein paar, wir haben ja immer so eine Liste an Fragen. Da stehen noch ganz, ganz viele drauf. Die werden wir dich dann einfach mal so fragen, wenn es uns gefällt. Aber ein paar Fragen haben wir noch. Und zwar, gibt es denn noch etwas, was du uns gerne sagen möchtest? Oder den Hörerinnen und Hörern vor allem sagen möchtest?
Ich hoffe, ich habe ein bisschen ein anderes Bild jetzt gezeichnet von den Friedhöfen in Wien, weil es ist ein Unterschied zum ländlichen Bereich. Kann an jeden nur empfehlen, besucht einmal den Wiener Zentralfriedhof, schaut euch das an, es gibt Interessantes und durchaus auch Lustiges zum Erfahren. Es gibt immer wieder Führungen da, wo wirklich so ein paar so Hintergrundgeschichten erzählt werden, wo für mich immer wieder was Neues dabei ist. Ich habe eigentlich erst voriges Jahr im Herbst erfahren, dass im Bereich der Ehrengräber ein Verstorbener liegt, das ist ein uneheliches Kind von Napoleon. Ja, das ist spannend. Also ja, kann ich jedem nur einen Tipp geben, schaut euch einmal das an. Genießt ein bisschen die Natur, die frische Luft, geht spazieren, es ist wunderschön.
Dann bleibt es mir noch Danke zu sagen für die Offenheit und fürs Kommen und für die Zeit und fürs Mitmachen.
Ja, bitte gerne. Wie gesagt, ich sage Danke, dass ich da sein habe dürfen.
Du darfst auch gerne wiederkommen. Wir haben nämlich noch Fragen.
Ja, ja, na, das, aber jetzt habt ihr es ja schon vorbereitet, das heißt, ich kann mir die Fragen zuerst anschauen und noch entscheiden.
Nein, das Spiel spielen wir nicht so. Ich habe jetzt die allerletzte Frage an dich, und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
Na, all in mit Milch und zweimal Zucker.